Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Feuerprobe für die Volkswirtschaft. Tun wir genug gegen die Krise? Darüber wollen wir heute sprechen, auch wenn sich in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen ja doch wieder ein bisschen Optimismus gezeigt hat. Noch nicht so wahnsinnig von Fakten gefüttert, aber manchmal hilft ja auch schon eine bessere Stimmung. Dennoch bleibt es dabei, dass unsere Unternehmen mit etlichen Themen zu kämpfen haben. Wir wollen heute mal beleuchten, wo wir stehen und was man auf welchen Ebenen tun kann. Dabei wollen wir uns auf die Aspekte konzentrieren, die wir auch wirklich beeinflussen können. Das war meinen Gesprächspartnern wichtig, die ich euch natürlich sehr gern vorstelle. Ja, mein Co-Gastgeber ist heute Berthold Rüsing. Er ist seit fast 10 Jahren Vorstand bei der Targobank und dort verantwortlich für das Firmenkundengeschäft. Freut mich sehr, dich erstmals mit dabei zu haben, Berthold. Und ich habe gleich mal eine Frage zu deiner Rolle. Du bist, wie gesagt, Vorstand Firmenkunden. Ihr habt in der Targobank aber mit Marco Fosen auch noch einen Vorstand Corporate und Institutional Banking. Das ist ungewöhnlich. Wie erklärt sich das?
Ja, das erklärt sich einmal historisch und einmal inhaltlich über die Aufgabengebiete. Ich bin im Vorstand verantwortlich für Leasing, für Factoring und für unser Geschäft mit der Automobilfinanzierung. Und der Marco Fosen ist im Vorstand verantwortlich für das klassische Corporate Banking. Das ist hervorgegangen aus einer Integration unserer ehemaligen Schwestergesellschaft, der BECM.
Und da kommt auch die OLB wahrscheinlich noch mit rein, oder?
Ja, ihr habt ja gesehen, dass es da einen Kauf der OLB gibt. Aber wie sich das dann nachher organisatorisch gestaltet, das wird sich dann in der Zukunft zeigen.
Na, werden wir im Auge behalten, haben wir auf jeden Fall jetzt einmal verstanden. Mein zweiter Gast ist ein erfahrener Podcaster. Er hat nämlich mit SMP Leader Talks einen eigenen Podcast. Und außerdem ist Georgi Michailov Managing Partner bei Strukturmanagement Partner. Ja, und definitiv einer der profiliertesten Restrukturierungsberater im Lande. Schön, dass du mal wieder mit an Bord bist, Georgi.
Ich freue mich sehr. Das ist für mich immer wieder eine echte Freude.
Ja, für uns auch und für unsere Hörer ganz gewiss auch. So, der dritte im Bunde. Ja, das ist der Vertreter einer Spezies, über die vergleichsweise wenig gesprochen wird, finde ich, die aber insbesondere in der Restrukturierung extrem wichtig ist, nämlich die wahren Kreditversicherungen. Und außerdem sind das natürlich Häuser, die einen sehr breiten Überblick über die gesamte Volkswirtschaft haben. Das hilft uns heute natürlich ganz speziell. Ja, Frank Liebold ist seit 11 Jahren Deutschlandchef von Atradius, insgesamt schon fast 35 Jahre in der Branche. Willkommen in der Runde, Frank.
Dankeschön.
Ja, Frank, vielleicht fangen wir auch mal an. Lass uns mal ein bisschen die Art der Krise analysieren, in der wir da gerade stecken. Wir sprechen ja aktuell gern von einer multiplen Krise, aber ist das nicht eher seit Ausbruch der Finanzkrise, und das sind ja schon fast 20 Jahre, eher eine Dauerkrise?
Ja, ich mag den Begriff Dauerkrise eigentlich nicht. Ich fand, der Begriff Krise passte zu dem Thema Finanzkrise. Dort sind wir in eine schwierige Situation gekommen, wo wir einen V-förmigen Krisenverlauf hatten, wo wir ganz schnell ganz tief abgestürzt sind, aber ganz schnell danach auch wieder rausgekommen sind. Heute ist die Situation aus meiner Sicht eine andere. Wir haben eine Zukunftsstudie gemacht mit einer Trendagentur zusammen und die Kollegin hat das sehr schön beschrieben. Die sagt, wir bewegen uns zwischen zwei stabilen Situationen. Nach der Finanzkrise hatten wir eigentlich über 10 Jahre eine sehr stabile Situation, gerade in Deutschland. Diese stabile Situation haben wir jetzt verlassen. Beginnen mit der Corona-Krise und diversen anderen Krisen, die wir hatten. Das sind aber immer nur punktuelle Ereignisse. Aber was wir eigentlich lernen müssen, ist diese Zeit zwischen zwei stabilen Situationen einfach lernen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen, die diese verschiedenen Krisenszenarien ausgelöst haben. Und das ist eigentlich das Thema, das heute sowohl für Politik als auch Wirtschaft die Herausforderung ist. Wie gehe ich mit instabilen Situationen um? weil dass sie sich kurzfristig wieder ändern werden, wie in der Finanzkrise, V-förmig, kurz runter und danach schnell wieder rauf. Das war, glaube ich, die Hoffnung, die viele hatten. Aber das wird nicht passieren. Und ich glaube auch, es wird keiner jetzt sagen können, diese instabile Situation dauert ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 Jahre. Das kann keiner prognostizieren. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir sagen, es sind einzelne Krisenszenarien, die wir hatten oder haben auch. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, weil die lösen Unsicherheit aus. Und Unsicherheit mögen Menschen überhaupt nicht. Die sehen sich nach einer stabilen Situation, aber wir können sie nicht herbeihexen. Also von daher müssen wir einfach überlegen, wie gehen wir mit diesen unsicheren Situationen um? Was haben wir als in der Wirtschaft für Möglichkeiten, dort drauf zu reagieren, in unserem eigenen Unternehmen? Und was hat natürlich auch die Politik für Möglichkeiten, darauf zu reagieren?
Okay, das sind die Dinge, über die wir tatsächlich sprechen wollen. Diese instabile Phase, trotzdem bin ich natürlich neugierig. Habt ihr euch im Rahmen der Studie auch schon mal mit der künftigen nächsten stabilen Phase beschäftigt? Wie sieht die denn dann aus?
Ich glaube, da kann sich heute keiner mit beschäftigen. Wenn ich sage, ich weiß noch nicht mal, wann sie kommt, dann kann ich sie mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Außerdem ist es dann wieder der Punkt, dass man wieder versucht, da will ich hin, möglichst schnell. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Motivation, heute mit den Schwierigkeiten, die wir auf dem Tisch liegen haben, umzugehen. Ich muss nicht in die Zukunft gucken, um zu sagen, da will ich hin, sondern ich muss gucken, wie gehe ich heute mit den Themen um, wie kriege ich sie gemanagt, wie kriege ich mein Unternehmen stabil, wie kriege ich die politische Situation wieder stabil. Und dann wird ein logisches Outcome eine neue stabile Phase wieder sein.
Kannst du, Georgi, damit was anfangen, mit dieser These, dass wir zwischen zwei stabilen Phasen gerade uns befinden?
Man befindet sich immer zwischen etwas. Das ist nur eine tatsächlich berechtigte Frage. Wann kommt die stabile Phase und vor allem auf welchem Niveau wird dann die deutsche Wirtschaft sein? Unten oder oben? Weil die Frage, die ich mir stelle, wir haben ja ein interessantes Krisenverständnis gehabt, das nicht nur Deutschland getroffen wurde, so im Prinzip die gesamte Welt und dann Europa. Und die Länder sind aus diesen Krisen unterschiedlich herausgekommen. Einige rausgekommen, wir sind noch in der Findungsphase. Und da stelle ich mir die Frage, unter diesen Aspekten haben wir vielleicht eine Findungsfrage zu beantworten, wie sieht das Geschäftsmodell von Deutschland als Exportindustrieland in der Zukunft, weil wir neue Player weltweit haben. Ich kann jetzt einfach China in der Hinsicht aufgreifen, dass früher sie sehr, sehr viel deutsche Industrie Know-how importiert hatten und inzwischen sind sie auf einem Niveau in sehr vielen Bereichen durch gezielte Entwicklung angekommen, wo das auch von der Wettbewerbsfähigkeit, glaube ich, für die deutschen Unternehmen immer schwieriger sein wird, mit diesem Exportmodell erfolgreich zu sein. Das heißt, es gibt ja auch strukturelle Veränderungen weltweit, den Standort angreifen und ich weiß nicht, wie die stabile Lage dann aussieht und die stabile Position. Das ist das, was mich auch, ich habe auch keine Antwort, aber das bewegt mich. Wie gehen wir mit KI um, wenn das in anderen Regionen zur Entfaltung kommt? Ja, wir können da nur Follower sein und nicht unbedingt Pioniere.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Georgi da gerade angesprochen hat, gerade China. China wird gerade eine Megafabrik für E-Mobilität gebaut. Die hat Ausmaße von 120 Quadratkilometern. Das ist 10-mal so groß wie die größte Fabrik, die wir sonst jemals gesehen haben. Und Deutschland war bisher immer der Autoproduktionsstandort und auch wir haben die Technik für Autos in Deutschland vorgedacht. Das wird sich verändern. Das heißt, wir müssen unsere Rolle auch neu finden, die wir dort spielen. Die alte Rolle wird es nicht mehr sein. Und das ist genau das zwischen zwei stabilen Situationen. Da müssen unsere Wirtschaftslenker im Automotive-Bereich drüber nachdenken, wo ist unsere neue Rolle dabei? Sie wird nicht mehr die alte sein.
Okay, dann kommen wir mal ein bisschen zu den Ursachen und den Handlungsoptionen auch in der Krise. Und ja, ich hatte eingangs von der Finanzkrise gesprochen. Wir hatten vor 18 Jahren eine Situation, da kann man, glaube ich, sehr klar sagen, aus dem Finanzsystem heraus hat sich die Krise in die sogenannte damals Realwirtschaft hineingefressen. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation, Berthold. Wir hatten vor einiger Zeit mit der Credit Suisse auch mal kurz ein bisschen Sorge um das Finanzsystem. Das war aber ganz schnell wieder vorbei. Seid ihr heute eher der stabile Anker?
Na, ich würde schon sagen, dass seit der Finanzkrise ist das Finanzsystem als solches und die entsprechenden Marktplayer sind deutlich, deutlich stabiler und robuster geworden. Wir haben bei den Zentralbanken gesehen, dass sie in den verschiedenen Krisensituationen, die wir hatten, also sei es die Finanzkrise oder sei es die Covid-Pandemie, schnell agieren und effektiv halt eingreifen können über Notfallmaßnahmen oder auch mit kurzfristig expansiver Geldpolitik. Wir haben auf der anderen Seite auch hochliquide Märkte, wir haben digitale Technologien, was halt auch ermöglicht, sich schnell anzupassen an zum Beispiel Zinswenden oder geopolitische Risiken, die entstehen. Also in Summe würde ich sagen, dass die Banken durch die Regulierung deutlich robuster geworden sind, mit mehr Eigenkapital, mit mehr Liquidität. Und was man in meinen Augen auch nicht ganz beiseite legen darf, ist, dass durch die Zinswende sich natürlich auch die Ertrags- und die Ergebnissituation der Banken deutlich, deutlich verbessert hat. Was mir persönlich noch aufgefallen ist, ist, dass in der öffentlichen oder auch in der privaten Wahrnehmung sind Banken in der Finanzkrise ja Auslöser des Problems oder zumindest mal großer Teil des Problems gewesen. Was ich in der Covid-Pandemie festgestellt habe, ist, dass Banken da wieder mehr zum Teil der Lösung geworden sind. Also konkret hier auf Landesebene wurde sehr stark der Austausch von Seiten der Politik in Richtung Banken und Bankenverbände eingefordert, um zu sehen, wie man in der Pandemie Unternehmen schnell Hilfe zukommen lassen kann. Das war in der Finanzkrise völlig anders. Da, sagen wir mal, war der Kontakt von der Politik in Richtung der Verbände eher etwas eingeschränkt.
Ja, war die Problemstellung, glaube ich, auch eine ganz andere. Aber darüber sprechen wir gleich nochmal, ob das auch für die aktuelle Phase gilt oder nur in der Corona-Phase so war. Was wir aber auf jeden Fall ja, glaube ich, konstatieren können, Georgi, wir haben schon lange kaum Wachstum in der deutschen Volkswirtschaft und sprechen schon lange von Krise. Wenn man sich die Restrukturierungsszene anguckt, dann war das da für mich nicht beobachtbar. Die Insolvenzverwalter haben bis vor wenigen Monaten immer noch geklagt, wann immer man sie getroffen hat. Auch die Restrukturierungsberater hatten ordentlich Kapazitäten frei. Ich weiß, Georgi, du hast immer zu tun, das ist so. Trotzdem, warum kam diese Krise sehr lange, bis vor kurzem, beim Großteil der Unternehmen eigentlich nicht an?
Seit 2018 reden wir alle davon, dass bald eine Welle über uns erbricht und man wartet auf die. Ich meine, 2024 war, glaube ich, schon so, gab es einen negativen Ausschlag im Sinne von mehr Krisen und mehr Krisenfällen. Aber der Markt wurde mit billigem Geld auf eine Seite überschüttet. Das hat natürlich geholfen, den Unternehmen durchzustehen. Auf der anderen Seite Corona-Hilfen, von denen Bertolt gesprochen hat, das war auch ein Teil der Lösung, möglichst wenig Insolvenzen zuzulassen. Und man muss auch sagen, solche Lockdowns wurden durch den Staat verordnet, zum Teil auch auf Basis von nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. In der zweiten Phase auf jeden Fall nicht. Und dafür hat man auch dann als Steuerzahler gezahlt. Ja, also das heißt, das hat dazu geführt, dass du da nicht so viele Insolvenzen gesehen hast. Und das war auch bei anderen Branchen stark. Aktuell merkt man schon, dass die alleine Verschuldung, die jetzt plötzlich einen Wert bekommen hat durch hohe Zinslast, dass die schon zu einer Welle mitgesorgt hat und viele Unternehmen haben diese Verschuldung auf Wachstum ausgerichtet, dass man quasi die ausschwitzt. Und wenn kein Wachstum kommt, und das ist ja klar, gegen den Markt positiv zu performen, erfordert doppelt so viele Anstrengungen wie gegen einen Markt, der dich mitschleppt, ja, zu performen. Und da merkst du aktuell, wir haben zu viele Schulden bei sehr vielen Unternehmen und es wird jetzt bei den Refinanzierungsthemen auch KfW wieder auch ein Thema bekommen, weil jetzt Corona-Kredite sind 3, 5, 6 Jahre, die werden jetzt zur Refinanzierung anstehen und das wird nicht einfach sein, vor allem in den Branchen, die strukturell, sagen wir, angeschlagen sind, wie Automotive. Ja. Und aktuell auch ein profitabler Automobilzulieferer findet nicht einfach so Zugang zum frischem Kapital, ja, bei den Finanzierern, die noch nicht an Bord sind, quasi am freien Kapitalmarkt. Das ist eine anspruchsvolle Situation.
Wollen wir gern gleich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich möchte davor dem Ganzen noch mal ein bisschen Struktur verleihen, an der wir uns dann orientieren können. Wir hatten gesagt, es gibt ja unterschiedliche Felder, woher die Krisen kommen und auch unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Und da würde ich doch gern noch mal kurz die ja, sagen wir mal, die Wirkungskreise abgrenzen. Wir sehen da insgesamt 4 und über den einen wollen wir gar nicht sprechen. Das ist die internationale Politik. Die ist nicht beeinflussbar. Also, sagen wir mal, so jemanden wie den amerikanischen Präsidenten, den muss man so ein bisschen nehmen wie früher ein Lehrer. Da gab es gute, da gab es schlechte, aber irgendwie muss man sich eben arrangieren mit dem, was die gemacht haben und wie die waren. So, also das ist, glaube ich, das, wo wir alle keinen wirklichen Einfluss haben.
Man darf nur nie die Schule wechseln, weißt du? Der bleibt trotzdem da. Das ist jetzt ein.
Ja, fliegen kann man nicht, guter Punkt. So, aber umso mehr von uns nicht zu beeinflussen. Dann gibt es die nationale Politik. Hier bleibt uns eigentlich nur das Fordern. Da sprechen wir drüber. Und dann gibt es den Bereich, wo 2 von euch, nämlich Frank und Berthold, liefern müssen. Das ist die Finanzwirtschaft. Das machen wir gleich. Da hatte Georgi eben ja schon den ersten Aufschlag gemacht. Und da gibt es den Bereich, da müsst ihr alle 3 helfen. Das sind die Unternehmen. Frank hatte das auch schon angesprochen. Da sprechen wir am Ende drüber. Dann starten wir mal mit der Finanzwirtschaft. Georgi hatte da ja schon den Aufschlag gemacht und sagt, das wird schwierig. Lasst uns erstmal ein bisschen gesamtwirtschaftlich drauf gucken. Also wenn man sich die vergangenen Jahre vor Augen führt, dann würde man eigentlich doch vermuten, dass bei euch in der Bank, Berthold, und bei euch in der Warenkreditversicherung, Frank, die durchschnittlichen Ratings der Unternehmen Zug um Zug nach Süden gerauscht sind. Ist das so? Vielleicht erstmal, Berthold.
Ja, also das ist definitiv die Erwartungshaltung gewesen, die wir vor 12 und vor 18 Monaten hatten. Wir sehen Ratingverschlechterungen, aber zu unserer positiven Überraschung nicht in dem Ausschlag, wie wir es erwartet haben. Natürlich punktuell, branchenbezogen gibt's Besonderheiten. Aber der Ausschlag der Ratingverschlechterung ist deutlich geringer, als wir das erwartet haben.
Das wäre erstmal eine ganz positive Nachricht. Wie ist das bei euch, Frank? Und was kannst du zum Thema Insolvenzen sagen? Also zu Recht hatte Georgi darauf hingewiesen, da gab es lange nichts und hat sich ja doch ein bisschen geändert.
Also vielleicht erstmal zum Thema Rating. Ich kann das eigentlich nur unterstützen, was wir da gerade gehört haben, dass das Rating sich nicht durch die Bank über alle Branchen massiv verschlechtert hat. Dem ist nicht so. Wir haben weiterhin ein sehr konstantes Rating in bestimmten Branchen. Wir sehen allerdings eine Verschlechterung in bestimmten Branchen. Da gehört beispielsweise Automotive und Bauindustrie dazu. Aber ist es auch nicht so, und damit komme ich auch zum Thema Insolvenzen, dass uns da massenhaft aus guten Ratings plötzlich in die Insolvenz abrauschen. Das sehen wir auch an der einen oder anderen Stelle. Ich möchte mal das Thema Stückzahl der Insolvenzen und das Thema Volumen zusammenbringen. Wir haben in 2024 nach unserer Lesart gute 22.000 Insolvenzen gehabt, im Jahr davor 18.000, in 2023. Wir haben vor Corona haben wir etwa so 18.000, 19.000 Insolvenzen gehabt. Das heißt, das ist zwar schon eine deutliche Steigerung, aber das ist jetzt kein Weltuntergang, wenn wir von 20 auf 22.000 Insolvenzen hochgehen. Das ist eine normale wirtschaftliche Bewegung. Was wir allerdings sehen, und das sehen wir jetzt von 24 auf 25, wir haben von 23 auf 24, wir haben in 23, haben wir so bummelig gerechnet Anfang 20 Milliarden Forderungsausfälle gehabt als Gesamtvolumen. Wir sind jetzt bei Mitte 50 Milliarden. Und das ist das Spannende eigentlich dabei, weil es geht gar nicht mal so sehr um die Stückzahl der Insolvenzen, sondern wie viele Aufforderungsausfälle sind tatsächlich da. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass mehr Großunternehmen in die Insolvenz gehen. Und das ist eigentlich das, was risikoreich ist, weil wenn Lieferanten Großausfälle haben, dann ist das meistens ein Thema, dass sie selber auch in finanzielle Schieflage geraten, wenn sie sich nicht irgendwie abgesichert haben. Und dann kann schnell so ein Dominospiel losgehen. Der erste geht pleite, Großausfall beim Lieferanten, der geht auch pleite und der Lieferant von dem geht auch wiederum pleite. Und das, dann haben wir so eine Fächerwirkung nach hinten, die sehr, sehr gefährlich werden kann. Das sehen wir im Moment noch nicht, diese Fächerwirkung, aber wir müssen natürlich sehr genau hingucken, was passiert bei großen Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind. Und da brauchen wir natürlich Restrukturierung. Wir müssen vorher möglichst eingreifen und helfen und gucken, was können wir da tun. Und da ist natürlich die Finanzwirtschaft auch gefragt, mit Kompetenz da reinzugehen und sich anzuschauen, wie können wir denn da helfen, dass die Insolvenz möglich gar nicht auftritt. Und da brauchen wir natürlich auch Restrukturierungsberater, die dann wirklich vor Ort helfen können, weil das Management ist häufig mit diesen Situationen überfordert. Die kommen aus 10 super Jahren und haben jetzt plötzlich ein Krisenszenario, das ist wirklich eine Krise und nicht nur zwischen 2 stabilen Situationen, wo sie irgendwie reagieren müssen. Und da wissen viele nicht genau wie. Wir haben zwei sehr, sehr große, schwierige Situationen bei Großunternehmen im Milliardenbereich. Die haben innerhalb von wenigen Monaten Milliardenbeträge in der Liquidität verfrühstückt. Und das sind Situationen, wo wir schnell und gezielt reagieren müssen, um eben keine Insolvenzen zu sehen, wenn da eben die 10, 15, 20 Milliarden Umsatz dahinter hängen, weil das würde diesen Dominoeffekt massiv auslösen.
Ja, da würde mich natürlich die Perspektive des Restrukturierungsberaters schon interessieren, Georgi. Es ist sicherlich so, kann man auch anekdotisch, glaube ich, ganz gut zusammenklauben, dass die Zahl der größeren Insolvenzen zugenommen hat. Woran liegt das? Haben sich da Finanzierer zurückgezogen und anders verhalten als früher? Oder sind das tatsächlich so schlechte operative Geschäfte, dass den Finanzierern wenig übrig blieb, als den Stecker zu ziehen?
Ich glaube, das ist ja vielleicht eine normale Auslese, dass jetzt auch die größeren Unternehmen mit besserer Substanz auch dran sind, weil man auch so einen Dauerzustand der Krise gar nicht so einfach überstehen kann. Frank hat zu Recht angemerkt, wir hatten 10 gute Jahre gehabt in Deutschland. Die letzten 4, 5 Jahre waren allerdings nicht mehr so gut. Das heißt, da haben einige sehr viel Substanz aufgebraucht. Und was man aktuell auch hört, dass man sehr viele sogenannte Durchschläge erlebt, wo man von einem Tag auf den anderen plötzlich ein Unternehmen in eine Insolvenz schicken muss, weil es zu spät ist. Ja, und das ist sehr überraschend, dass auf einer Seite die Ratingsysteme bei den Banken zu spät anschlagen und gar nicht anschlagen können und auf der anderen Seite die Geschäftsführung diese klassische Risikofrüherkennung dann vielleicht trefflich vernachlässigt und so etwas übersieht, ja, dass da plötzlich irgendwann ein Cashbedarf entsteht, den man hätte schon vor 4, 5 Monaten zuvor sehen können, dann hätte man auch genug Spielräume gehabt zu handeln. Und das ist zugenommen, auch was die Finanzierer erzählen. Man sieht das häufiger, ja, dass das plötzlich quasi durchschlägt und dann man gar keine Chance hat, sich damit zu beschäftigen. Dann landet das in der Abwicklung.
Ja, das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass das Thema too big to fail gibt's auch nicht mehr. KTM, der Motorrad- und Fahrradhersteller, die sind aus einem Rekordjahr in 23 in 24 in die Insolvenz gegangen, weil die Markteinschätzung war, es geht auf ähnlichem Niveau weiter. Aber die Abverkaufszahlen sind vollkommen eingebrochen und sowohl auf der Fahrradseite, Corona war ein absolutes Fahrradhoch, das hat man nicht kommen sehen, dass das auch dann einbricht. Das Gleiche ist auf der Motorradseite mit etwas Zeitverzug dann passiert. Dann haben die riesen Lagerbestände gehabt und da auch keine klare Situation da war, dass der Markt wieder anspringt für diese Produkte, haben die Banken dann auch irgendwann gesagt, so sorry, da können wir jetzt nicht mehr, weil wir sehen keine Zukunftsperspektive dabei. Und damit ist der größte europäische Motorradproduzent innerhalb von wenigen Wochen in die Pleite gegangen, nach einem bilanziell super erfolgreichen Jahr 23.
Ich glaube, das ist ein Teil der Herausforderung für Unternehmen, für Banken und für alle Marktteilnehmer, diese extreme Volatilität, die wir da gesehen haben. Die Georgi sagte das anfangs, wir haben eine recht lange Niedrigzinsphase gehabt, sehr viel günstiges Geld, mit dem Unternehmen teilweise auch sich selbst am Leben gehalten haben. Dann kam der nächste unübliche Effekt, der Zinsschock, der nach oben ging und die Corona-Hilfe, wo wieder Geld zur Verfügung stand. Und da die extreme Volatilität einmal auf der Nachfrageseite. Fahrradhersteller ist zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn man sich die E-Bike-Nachfrage anguckt zu Corona-Zeiten und jetzt die Kapazitäten, die aufgebaut wurden, die Lagerbestände, die aufgebaut wurden, wo einfach die Nachfrage komplett überschätzt wurde oder bei einigen Commodities oder bei einigen Bauprodukten, wie Preise explodiert sind. Der Holzmarkt zum Beispiel ist extrem hochgeschnellt, was Nachfrage, Kapazitätsengpässe und Preisentwicklung anging und ist fast genauso schnell wieder abgestürzt. Und das aus Unternehmenssicht zu managen, ist, glaube ich, ein Teil der ganz großen Herausforderung.
Das ist aber auch für uns in der Finanzindustrie extrem schwierig, das zu managen, weil die Parameter, die wir sonst herangezogen haben, zum Beispiel, dass wir uns die Bilanzen natürlich sehr genau angeguckt haben. Wenn wir so ein Beispiel wie KTM haben, wo wir super Bilanz haben, die Bilanz ist der Blick in den Rückspiegel. Und der Blick in den Rückspiegel hilft nicht, um solche unsicheren Situationen zu managen. Wir müssen sehr viel stärker, und das tun wir auch, in den Kontakt mit den Firmen rein und von denen erfahren, und ich vermute mal, Bertolt, ihr macht das ähnlich, wir müssen von denen erfahren, wie geht ihr mit dieser Situation um? Wie ist eure Strategie nach vorne raus? Insbesondere in den schwierigen Branchen. Automotive, müssen wir die ganz konkret fragen, was habt ihr vor? In welche Produkte geht ihr rein? Wir werden nicht mehr dauerhaft reine Getriebeproduzenten am Leben halten können. Das wird nicht funktionieren. Die müssen eine andere Geschäftsidee haben, in welche Richtung sie gehen wollen. Auch wenn jetzt der Verbrenner wieder ein bisschen weiter in den Mittelpunkt gestellt wird, das wird nicht das Geschäftsmodell der Zukunft sein. Und ich muss alternative Ideen haben. Und sich nur die Bilanz anzugucken und zu sagen, haben tolles Rating, das reicht nicht mehr. Wir müssen viel dichter den Puls fühlen bei diesen Unternehmen, um wirklich denen, und da kommen wir auf den Anfang zurück, die eine Restrukturierungshilfe brauchen, rechtzeitig zu sagen, Kollegen, ihr müsst da etwas tun. Und da müssen wir auch im Schulterschluss alle zusammen von der Finanzwirtschaft und Restrukturierer agieren, damit wir da auch durchschlagen, weil wir haben nach Corona immer noch viele im Automotive-Bereich gesehen, die haben immer noch nicht an das Thema E-Mobilität geglaubt. Und dann kam es plötzlich mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg, dass Verbrenner plötzlich vollkommen obsolet waren. Und das kann ja nicht sein, dass ich im Automotive-Bereich arbeite und einfach das Thema E-Mobilität völlig aus meinem Blickwinkel rauslasse. Geht einfach nicht. Ich kann es in den Blickwinkel reinnehmen und sagen, aus folgenden Gründen gehe ich da nicht rein, sondern ich mache etwas anderes. Aber es einfach zu ignorieren und zu sagen, das wird sich sowieso nicht durchsetzen, kann nicht der richtige Weg sein für einen Managing Director in so einem Unternehmen.
Und vielleicht nur ergänzend jetzt aus unserer Perspektive, wir haben auch sehr, sehr viel mit Geschäftsmodellen und auch mit den Planungen nach vorne zu tun. Und ich kann wirklich sagen, es ist verdammt schwierig, in einem volatilen, turbulenten, unsicheren Umfeld die Prognosen aufzustellen für die Geschäftsmodelle, obwohl man wirklich gut zu Hause ist. Ja. Und was mir persönlich hilft, ich versuche zu unterscheiden bei den Einschätzungen zwischen Hoffnungen und Zuversicht. Ja, weil Hoffnung ist kein Businessplan, Zuversicht in einem Maßnahmenplan, weil Zuversicht mündet in einem Tun. Und das ist der Unterschied. Bei einer Hoffnung hoffe ich, dass das kommt. Und das haben wir zum Beispiel auch in der Bauindustrie erlebt. 2021 waren exzellente Jahre und da hat man sehr viel investiert in den Ausbau der Kapazitäten, in der Hoffnung, dass die Party so weitergeht, und hat einfach die Vergangenheit nach vorne extrapoliert. Und was Frank mit den Bilanzen gesagt hat, was man unter Unsicherheit nicht machen darf, die Vergangenheit nach vorne extrapolieren. Das funktioniert schwerlich und man muss permanent mit dem Gedanken arbeiten, was passiert, wenn etwas anders kommt. Und das ist diese Sensibilität für möglichen Absturz. Ich glaube, das hat jetzt an Bedeutung massiv zugenommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele denken darüber, wir müssen uns vom Verbrenner verabschieden. Aber wenn man aus der Perspektive eines Automobilzulieferers das betrachtet, die haben extrem hohe Serien, die haben extrem hohe Qualitätsansprüche. Das sind die Kernkompetenzen. Wo geht man mit diesen Kernkompetenzen hin? Wo wartet jemand auf diese Industrie, das zu ersetzen? Ich finde es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für die deutsche Industrie, das alles zu lösen.
Und ich möchte noch etwas ergänzen dazu. Die Politik hat in den letzten Jahren nicht unbedingt dazu beigetragen, mit stabilen Rahmenbedingungen diese Planung, die eh schon sehr schwierig ist, in diesen unsicheren Phasen, da stabile Rahmenbedingungen zu schaffen.
Das haben wir ja als einen zweiten Themenblock. Ich würde den Themenblock Finanzwirtschaft gern nochmal abschließen davor und nehme mal aus dem, was Georgi gesagt hat, mit. Es ist selbst für hochprofessionelle Restrukturierungsberater, es ist selbst für das Management in den betroffenen Unternehmen sehr schwer, verlässliche Voraussagen zu machen. Um wie viel schwerer muss es dann für die Finanzierer sein? So. Und nun seid ihr trotzdem gefragt, über viele Jahre Geld zuzusagen in der Bank oder ihr seid zumindest gefordert, Forderungen abzusichern in der Versicherung. So. Die natürliche Reaktion wäre Vorsicht, wäre Zurückhaltung. So. Und ich glaube, das beobachten wir an einigen Stellen auch. Die Frage, die ich gerne mit euch nochmal diskutieren würde, ist, dürft ihr das eigentlich? Also gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich haben Banken, haben auch die Warenkreditversicherer eine Aufgabe. Aber habt ihr auch eine gesellschaftliche Verpflichtung in einer so schwierigen Phase wie dieser, vielleicht auch mal eine Entscheidung zu treffen, von der ihr nicht wisst, ob sie sich hinten rum auszahlt? Oder habt ihr als einzige Verpflichtung eigentlich die gegenüber euren Gesellschaftern und vielleicht noch gegenüber dem Regulierer? Bertolt, vielleicht du mal für die Banken.
Ja, aus meiner Sicht haben wir definitiv eine gesellschaftliche Verpflichtung, aber auch eine Verpflichtung dem Gesellschafter gegenüber und dem Regulierer. Aber ich meine, letztendlich ohne Realwirtschaft gibt es auch keine Finanzwirtschaft. Also wir leben ja in der Gesellschaft und leben ja auch von der Gesellschaft. Deswegen würde ich sagen, sind die Herausforderungen halt, die Unternehmen haben, bei uns gleichermaßen genau diese Szenarien einschätzen zu können, Transformation einschätzen zu können, um mit der Unsicherheit umzugehen. Weil wir wollen als Partner für die Realwirtschaft da sein. Das ist ja unser Geschäftsmodell.
Frank, wie sieht das bei euch aus? Also auch bei den Kreditversicherungen gibt es ja gerne den Vorwurf, den eigentlich Mark Twain mal den Banken gemacht hat, dass sie die Regenschirme in der Sonne verleihen und im Regen zurückhaben wollen. Wird bei euch auch gerne gebracht, dass ihr im Prinzip zyklisch handelt und dann, wenn es gebraucht wird, nicht mehr bereitsteht. Frage 1, stimmt das? Frage 2, habt ihr sowas wie eine über das eigene Geschäft hinausgehende Verantwortung?
Ich beantworte die erste Frage mit einem klaren Nein. Wir stehen mit Risiken zur Verfügung, auch in schwierigen Situationen. Wir haben eine Bestandserhaltungsquote von 98% in unserer Kundschaft hier in Deutschland. Und die hätten wir nicht, wenn wir so agieren würden, wie du es gerade beschrieben hast. Und unser Geschäftsmodell ist eng mit volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen verbunden. Wir haben als Atradus weltweit 1 Billion an Handelsforderungen versichert. Und das sind natürlich weltweite Lieferketten. Wenn wir diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, dort entsprechend Deckung zur Verfügung zu stellen, würden diese Lieferketten partiell zusammenbrechen. Und das ist natürlich etwas, was wir auch nicht machen können. Und da trifft sich auch die Interessenlage mit unseren Gesellschaftern. Das ist unser Geschäftsmodell, diese Risiken abzusichern. Wenn wir das nicht mehr tun, ist unser Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig. Und dass natürlich im Endeffekt wir ein profitables Geschäft machen wollen, ich glaube, das ist legitim. Aber wir müssen auch Risiken übernehmen. Und auch gerade in solchen Phasen müssen wir entsprechende Risiken übernehmen. Und wir analysieren jeden Monat unsere Risikoübernahme in Deutschland und wir haben immer noch eine sehr, sehr gute Risikoübernahme, wo wir einen Swing im Vergleich zu den Vorjahren von etwa 0,2, 0,3% rauf und runter haben. Das ist quasi keine wirkliche Veränderung.
Okay. Das stimmt.
Das ist ja vielleicht mal aus Bankensicht. Ich glaube, ich kann ganz klar sagen, ohne Kreditversicherer wird es extrem kompliziert und wird die Wirtschaft auch nicht funktionieren. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Indiz gehabt in der Covid-Pandemie. Eine der ersten Initiativen des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesfinanzministeriums war, auf die Kreditversicherer zuzugehen und einen Schutzschirm aufzuspannen. Ich glaube, da sieht man die Virulenz des Themas, dass es ohne Kreditversicherer wären viele, viele Sachen nicht möglich in der Wirtschaft.
An einer Stelle muss ich dich leicht korrigieren. Die Kreditversicherer sind auf Wirtschafts- und Finanzministerium zugegangen, weil das hat nämlich in der Finanzkrise genau nicht funktioniert und haben gesagt, wir sind alle stabil genug, um so eine Krise durchzustehen. Aber wir müssten natürlich das eine oder andere Limit aufheben. Wenn eine Firma in Lockdown geht und nicht mehr produziert oder handeln kann, dann ist es eigentlich unsere Aufgabe, unsere Kunden dafür zu warnen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Und da ist das gerade das Wirtschaftsministerium mit sehr offenen Ohren, haben die zugehört und wir haben dann gemeinsam einen Schutzschirm für die internationalen Lieferketten aufgebaut.
Ich dachte, wir wollten heute die Politik einfach mal in einem guten oder neutralen Licht stellen. Deswegen war die Reihenfolge andersrum.
Ja, musste ich mal eine Lanze für unsere Industrie brechen.
Das ist überhaupt nicht über die Politik, wo wir ja gleich noch sprechen. Ich hätte gerne nur die Einschätzung von Georgi zum Thema Finanzierer und Versicherer. Also ich habe, glaube ich, sehr klare Statements gehört. Kannst du das so stützen mit deiner Beobachtung aus dem Markt? Also soll natürlich jetzt auch nicht, ist auch klar, Finanzierer und Versicherer unwägbare Risiken nehmen. Dann haben wieder ein Problem im Finanzsystem. So, also wie gut performen die beiden gerade?
Kann man jetzt im Allgemeinen sagen, es funktioniert alles. Es gibt immer wieder Aufschläge, weil das ja je nach Situation, je nach Person einfach unterschiedlich ist. Aber grundsätzlich meine persönliche Empfehlung, möglichst früh Warenkreditversicherer einzubeziehen, weil das ist auch etwas, was denen einen potenziellen Grund nimmt, sich zu verabschieden aus einem Engagement, weil die das irgendwann trotzdem erfahren. Und deswegen, wir sind dafür bekannt, sehr, sehr aktiv mit den WKVs zu arbeiten. Und das hat bis jetzt einfach immer sich ausgezahlt. Und das ist meine explizite Empfehlung, möglichst früh umfassend symmetrisch einzubeziehen und die Themen klar zu regeln. Bis jetzt wurden die nicht enttäuscht, aber wir haben ja auch über mehrere Dekaden aufgebautes Vertrauen, und das Vertrauen ist in der Krise mit Abstand eine der wichtigsten Währungen. Und die darf man nicht missbrauchen, weil unter Unsicherheit braucht man Ankerpunkte, und Vertrauen der handelnden Akteure ist so ein Ankerpunkt. Deswegen finde ich das sehr, sehr schade, dass sehr viel aktuell virtuell stattfindet, weil jede Präsenzsitzung ein höheres Vertrauenskonzept zur Folge hat, weil Vertrauen durch physische Präsenz besonders stark entsteht. Ja, und ich finde es schade für die Restrukturierungsszene, dass fast alle Finanzierersitzungen inzwischen nicht in Präsenz stattfinden, sondern virtuell.
Ja, kann ich nachvollziehen. Vielleicht ziehen wir dann den Wirkungskreis Unternehmen doch einfach mal vor, wenn er schon adressiert wurde von dir, Georgi. Frank, du hattest eure Studie schon mal angesprochen. Das Denken und Planen in Szenarien spielt ja eine gewisse Rolle, wenn Unsicherheit das New Normal ist. Was konkret können Unternehmen tatsächlich tun?
Ja, ich muss natürlich mein Unternehmen so aufstellen, dass ich mit verschiedenen Alternativen klarkomme. Das heißt, ich muss in Szenarien denken. Ich muss überlegen, was kann passieren, Szenario A, B und C, und muss dafür verschiedene Handlungsalternativen haben. Ich muss natürlich aber auch mein Unternehmen so aufstellen, dass ich dann auch reagieren kann und nicht sagen, ich habe mich jetzt für Szenario A entschieden und wenn das nicht kommt, dann habe ich ein Problem. Und da ist es natürlich wichtig, sich auf Fokusfelder zu konzentrieren. In dieser Zukunftsstudie haben wir gesagt, es gibt eigentlich drei Hauptfokusfelder, die da extrem wichtig sind. Das heißt, ich brauche entsprechende Arbeitskräfte, die sich mit diesen Situationen auseinandersetzen können. Ich brauche die entsprechende Technologie. Ich muss natürlich mal schauen, wie geht mein Geschäftsmodell beispielsweise mit KI weiter um? Kann mich KI irgendwann hinwegfegen? Kann ich KI nutzen? Das sind so Themen. Und das dritte Fokusfeld sind natürlich die internationalen Märkte. Wie verändern sich die und wie entwickeln die sich? Wenn ich diese Fokusfelder für mein Unternehmen mal durchdekliniere und sage, was kann da passieren, dann kann ich eigentlich in diesen Szenarien erst denken. Ich muss mein Unternehmen sauber durchanalysiert haben, ich muss es im Griff haben, ich muss auch die Zahlen im Griff haben bei meinem Unternehmen, um zu sagen, wie kann ich überhaupt reagieren. Und wenn ich feststelle, ich habe bei mir im Unternehmen nicht die Arbeitskräfte, die zum Beispiel mit den neuen digitalen Möglichkeiten Zukunftsperspektiven aufzeichnen können, dann muss ich in diesen Bereich investieren. Wenn ich sage, ich bin sehr abhängig von internationalen Märkten, dann muss ich natürlich schauen, wie gehe ich damit um, wenn Herr Trump übermorgen mal wieder die Spiegelregeln ändert und die Zölle rauf, runter, links oder rechts verändert. Da muss ich mich darauf einstellen und für die verschiedenen Möglichkeiten nicht vorbereitete Antworten haben, weil die wird es nicht geben, sondern in der Situation die richtigen Menschen dann am Platz haben, die mir helfen, dort richtige Antworten zu finden. Und da hilft es halt, wenn ich in diesen drei Fokusfeldern mir vorher darüber Gedanken mache, bin ich da gut aufgestellt? Und was kann eigentlich passieren?
Georgi, spiegelt das in etwa den Ansatz wider, den ihr in euren Projekten auch fahrt, oder geht ihr da ganz anders ran?
Nee, ich glaube, das ist schon richtig. Wir arbeiten auch mit dem Thema Substanz. Was halte ich überhaupt aus? Und wir versuchen in solchen volatilen Märkten die Skalierungsfähigkeit der Strukturen in Vordergrund zu stellen, weil das ist tatsächlich das, was einen überleben lässt auf einer Seite. Und Frank hat ja auch sehr, sehr wichtige Punkte genannt. Wo sind meine Kernkompetenzen und wie kann ich auch diese Kernkompetenzen skalieren, sei das in der Nische oder international? Und wir hatten auch mit Professor Simon, dem Mitbegründer von Hidden Champions, gesprochen. Und das ist immer ein klares Rezept für deutsche Unternehmen. Finde deine Nische, wo du eine ausgezeichnete Position hast, und skaliere diese Kompetenz weltweit. So sind die 90% von Hidden Champions in Deutschland entstanden. Und so sind wir erfolgreich. Und da muss man nur die Frage stellen, was ist die Kernkompetenz übermorgen unter Berücksichtigung der aktuellen technologischen Entwicklungen und neue Player weltweit? Ja, wer braucht noch meine Kompetenz? Ja.
Man muss allerdings auch sagen, seit der Finanzkrise ist die Resilienz der deutschen Unternehmen sehr, sehr viel größer geworden. Die Kapitalkraft hat zugenommen, weil die eben gemerkt haben, Moment mal, ich brauche auch eigenes Kapital, ich kann mich nicht nur auf Fremdkapital verlassen. Da ist doch einiges an Substanz aufgebaut worden, was jetzt sehr, sehr hilfreich ist. Und auch die Finanzierungen sind sehr viel diverser geworden, als das vor der Finanzkrise gewesen ist, weil man nicht mehr Abhängigkeit von einzelnen Finanzierern haben wollte. Und das hilft natürlich heute auch, mit den neuen Krisenszenarien oder schwierigen Situationen umzugehen.
Ich glaube, das ist auch ein Teil der Realität, dass einfach die vergangenen Jahre mit den extrem disruptiven Ereignissen, die wir hatten, gezeigt haben, wie notwendig das ist. Und ich glaube, heute muss man nicht mehr ganz so viele Leute überzeugen, in diesen extremen Szenarien zu denken, weil wenn ich an Covid oder den russischen Angriff denke oder auch Zollpolitik, was das für Auswirkungen, abrupte Auswirkungen auf Lieferkettenbrüche gehabt hat, auf Nachfrageeinbrüche gehabt hat oder Zinsschocks oder plötzliche Kostensprünge. Das sind ja keine theoretischen Szenarien mehr. Also jeder kann in seinem Unternehmen oder zumindest mal bei Lieferanten oder Kunden sehen, dass genau das passiert ist und wahrscheinlich mehr als einmal in den letzten 5 bis 7 Jahren. Und das erleichtert, glaube ich, anzufangen, in diesen Stressszenarien zu denken und zu analysieren.
Ja, gleichzeitig sind solche schwarze Schwäne kaum planbar. Und da geht es tatsächlich, was Frank angesprochen hat, um die Substanz. Und in den 10, sagen wir in Anführungszeichen, fetten Jahren deutscher Entwicklung wurde sehr viel Substanz aufgebaut, in der Tat. Aber in den letzten 5 Jahren wurde da auch sehr, sehr viel aufgebraucht. Und man braucht in heutiger Zeit enorme Transformationsreserven. Ja, wir betreuen zum Beispiel aktuell einen Automobilzulieferer, der deutlich überdurchschnittlich profitabel ist, gar keine Schulden hat, aber der beschäftigt sich aktuell mit der Frage, was mache ich 2030, weil ich jetzt schon absehen kann, da werde ich deutlich weniger Volumen in meinen Büchern haben und es kommt nicht mehr dazu. Ja, fahre ich jetzt die Strategie eines Last Man Standings oder überlege ich mir die Kostenstrukturen jetzt schon runterzufahren und zu konsolidieren? Und diese Fragen 3 bis 5 Jahre im Voraus sich zu stellen, aber nicht nur zu stellen, sondern auch dann zu handeln, das ist die hohe Kunst des Managements, weil das absolut gegen Harmoniebedürfnis geht. Und das ist verdammt schwierig, weil eine Veränderung ist immer eine Funktion der Notwendigkeit und nicht der Einsicht. Und hier wird sehr, sehr viel Einsicht gefordert und dann auch sehr viel Zuversicht zu handeln und dagegen vorzugehen. Und das ist verdammt schwierig, weil die meisten sind Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge. Ja, das ist halt echt ein Thema.
Ja, schön gesagt. Jetzt kann man die schwarzen Schwäne vermutlich nicht im Voraus planen, aber ansonsten kann man sicherlich viele Szenarien durchspielen und insbesondere die negativen Szenarien müssen irgendwie ja auch finanzierungsseitig abgebildet werden. Berthold, wie kann das in der Praxis funktionieren?
Ja, ich glaube, Frank hatte schon den ein oder anderen Hinweis gegeben. Also die generelle Kapitalausstattung ist ein ganz großes Thema. Und vor allen Dingen da diversifizierte Kapitalquellen zu haben. Also verschiedene Anbieter und vor allen Dingen neben der oder den Kernbanken vielleicht auch auf Spezialgebiete zu schauen. Also Leasing und Factoring ist mit Sicherheit etwas, was da zusätzliche Möglichkeit bietet und was wir sehen bei Unternehmen, die in Krisensituationen besser handeln können, ist Bereitschaftsreserven zu haben. Also einfach abrufbare Linien oder Kapitalmittel zur Verfügung zu haben als Puffer. Und Georgi hatte eingangs schon erwähnt, frühzeitige und proaktive, transparente Kommunikation zu den Risikoträgern, also Banken und Warenkreditversicherer, ist extrem wichtig, um Vertrauen aufrechtzuerhalten und dann halt gemeinsam mit den Partnern nach einer Lösung zu suchen.
So, Frank, jetzt kommen wir nach einer gefühlten Viertelstunde dann doch zurück zu deinen politischen Rahmenbedingungen, die du nicht für ideal hältst, wenn ich das recht verstanden habe.
Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Sicherheit bei den Rahmenbedingungen. Wenn wir dieses Thema, auch mal wieder 2 Beispiele, E-Mobilität, wenn da von heute auf morgen die Zuschüsse weggenommen werden und sich die E-Autos auf dem Hof plötzlich die Reifen platt stehen. Genau das Gleiche ist beim Heizungsgesetz. Wenn ich erst vermute, dass das Heizungsgesetz kommt, die Wärmepumpen forciert werden, alle ihre Produktion umstellen, die Heizungssanitärunternehmen versuchen, Leute zu finden, denn das sind andere, die eine Wärmepumpe aufstellen, als die Rohre im Keller verlegen und eine Gasheizung anbauen. Und dann plötzlich kommt das doch nicht. Damit mache ich ganze Branchen platt. Das geht einfach nicht. Und da müssen wir einfach wieder mehr Verlässlichkeit in der Politik haben, dass wir solche Desaster nicht mehr erleben. Weil ich habe als Unternehmer oder als Manager sowieso schon so viele Unsicherheiten. Dann muss ich mich auf bestimmte Eckdaten verlassen können. Und wenn mein Geschäftsmodell dann von heute auf morgen umgestellt oder eigentlich in Frage gestellt wird, gerade bei den Heiz- und Wärmepumpen, dann ist das hochgradig gefährdend für ganze Wirtschaftszweige. Und das muss sich ändern.
Wobei, wenn ich da ergänzen darf, Frank, ich bin bei dir. die Regierung sollte für die stabilen Rahmenbedingungen sorgen. Die zwei Beispiele, die du genannt hast, ist aber eigentlich Gegenteil davon, weil die Regierung sich in das Wirtschaftsgeschehen einmischt, genau, anstelle fürs Wirtschaftsgeschehen Rahmenbedingungen zu schaffen, ja, weil E-Mobility zu fördern, wenn sie nicht marktfähig ist, ohne Förderung, ist nicht die Aufgabe der Politik. Das gleiche gilt für ein hochkomplexes Gesetz, das keine verstanden hat, weil diese Eingriffe ins wirtschaftliche Geschehen, die sollten aus meiner Perspektive als Volkswirt der Freiburger Schule minimiert werden. Und die Rahmenbedingungen sollten stabil bleiben, weil dann weiß ich, Regierung fuscht mir nicht rein. Ja, das heißt, ohne Förderung hätten die Probleme nicht. Ja, und Tesla ist auch ohne Förderung groß geworden. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen, wie wir damit umgehen. Und da sind die Chinesen, die lenken die Wirtschaft so richtig. Das ist ja so eine gelenkte kapitalistische Marktsteuerung. Ich kann auch nicht einschätzen, wie erfolgreich das in 30 Jahren sein wird. Aber das, was wir machen, ist weder das eine noch das andere. Ja.
Ja, das eine ist einzugreifen in die Wirtschaft, aber auch gegen den Trend, gewisse Branchen am Leben zu erhalten oder die Phase zu verlängern, was vielleicht einen positiven Effekt arbeitsmarktseitig hat und vielleicht auch wählerstimmenseitig, aber Transformation und Veränderung einfach auch behindert. Das ist in meinen Augen eine schwierige Konstellation.
Es gibt einen Begriff in der Volkswirtschaft, der sehr häufig genutzt wird, Anmaßung des Wissens. Woher soll jemand heute wissen, was 2035 die richtige Technologie sein wird? Ich meine, wir wissen nicht mal, was in 3 Jahren passiert. Wir haben ja darüber gerade eben gesprochen. Wie kann ich mir anmaßen, das zu bestimmen? Und das ist da, wo ich ein echtes Problem sehe. Wenn man das aber beschlossen hat, dann sollte man so wenigstens dranbleiben, das nicht permanent verbessern, weil da sagt Frank hat auch recht, wenn das schon steht, dann muss es irgendwie planbar bleiben. Und das ist einfach im Spiel sollten die Spieler dran sein und ein Regelsetzer, aber nicht das Regelsetzer dann plötzlich beginnt mitzukicken. Das endet nicht gut.
Planbar und trotzdem ein Ärgernis für viele Unternehmen ist der bürokratische Aufwand. Frank, ist das tatsächlich was, was Unternehmen in die Krise treiben kann und was kann man vielleicht auch einfach mal rasch abschaffen?
Ich glaube, die Bürokratie in Deutschland, manchmal habe ich das Gefühl, wir haben die erfunden, aber es warten immer alle auf den großen Schlag und sagen, das schaffen wir jetzt ab und dann ist alles gut. Aber es gibt nicht den großen Schlag, es gibt aber tausenderlei kleine Themen. Ich möchte einfach mal ein Beispiel dafür nennen. Wir haben im Unternehmen, haben wir etwa 100 Firmenwagen. Für so einen Firmenwagen, habe ich jetzt vor einigen Jahren gelernt, gibt es noch einen Sondertüv zwischen dem normalen TÜV. Jedes Auto muss alle 2 Jahre um TÜV. Wir müssen jedes Jahr 100 Mitarbeiter nochmal zu einem Extra-TÜV schicken, wo dann nochmal kurz angeguckt wird, ob das Licht funktioniert, ob da auch ein Verbandskasten drin ist. Das sind 100 Mal mindestens eine Stunde. Dann haben wir eine Fahrzeugunterweisung. Das ist auch eine Vorgabe, wo 100 Leute auch eine gute Stunde im Jahr sich dann digital heutzutage anhören, dass man Farbeimer besser nicht auf der Rücksitzbank transportiert, sondern gesichert im Kofferraum. Da brauche ich ehrlich gesagt keinen dazu, der mir das jetzt unbedingt nochmal erzählt. Das sind bei 100 Leuten hochgerechnet 200 bis 250 Arbeitsstunden, die weg sind. Das sind 2,5 Monate für eine komplette Person, Arbeitszeit weg. Und das sind einfach Dinge, wo ich glaube, da müssen wir uns einfach mal reinsetzen in die Unternehmen und einfach mal gucken, was belastet sie tatsächlich. Diese ganzen Kleinigkeiten, die müssen weg und das würde eine massive Entlastung bringen. Ich bin mal in einem Podcast gefragt worden, was würdest du machen, wenn du morgen Wirtschaftsminister wärst? Ich würde mich, glaube ich, bei mehreren mittelständischen Unternehmen einfach mal 2, 3 Tage hinsetzen und Mittelstand meine ich nicht 500 Millionen Unternehmen, sondern 15, 15 Millionen und mal gucken, was da der Geschäftsführer oder Inhaber den ganzen Tag so macht und was da für Themen auf den Tisch kommen. Und ich glaube, dann würde ich sehr schnell, oder jeder, der das machen würde, würde sehr schnell Themen finden, wo man sagen würde, da kann ich Dinge abschaffen und zwar relativ einfach mit einem Federstrich. Wir sehen sie bloß nicht mehr, weil sie so klein sind, aber viele Kleinigkeiten, die wir wegnehmen könnten, würden uns da wirklich wieder stark machen.
Frank, wenn ich das mit aufgreifen darf, wir waren ja bei dem Thema Erkenntnisriesen, das ist Bürokratieabbau, wird vermutlich seit 50 Jahren gefordert, seit 70. Es gibt das parkinsonische Gesetz. Bürokratie wächst einfach per Zeiteinheit. Ja, das ist, die kann man nicht abschaffen. Das kann man nur tun, wenn du aus der Wirtschaft hineinkommst und nicht ein Teil der Bürokratie bist. Weil Bürokratie wird sich selbst nicht abschaffen oder Ja, es ist ja unglaublich verpönt, Milei zu erwähnen und mehr Milei wagen. Aber das, was er macht, ist genau das, dass man einfach 30% der Gesetze streicht. Und da bin ich jetzt gespannt, wer in einem strukturellen Umfeld wie in Deutschland bereit wäre, so etwas zu tun oder wenigstens Anzahl der Gesetze einzufrieren. Das wäre ja schon etwas, weil auch hier man permanent mehr Bürokratie hat, nicht weniger. Es gibt, ich glaube, die Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, wir haben 140 Milliarden Bürokratiekosten für die Wirtschaft in Deutschland. Muss man einfach das Volumen so sich anhören und das ist so sichtbare Bürokratie. Was du jetzt erzählt hast, ich bin mir sicher, dass es gehört in die unsichtbare Bürokratie, die wird gar nicht bewertet. Und da ist die Frage, wie löst man das? Ja, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Ne?
Ich finde es schwierig, dass im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses nicht immer nach der wirklichen Wirksamkeit geschaut wird, ob vielleicht dieses Gesetz dann auch adressatenfreundlich ist, also gerade Proportionalitätsprinzipien kommen da zum Tage und vor allen Dingen dann auch die Vollziehbarkeit dieses Gesetzes, dass das berücksichtigt wird. Also gibt es eine digitale Möglichkeit der Vollziehbarkeit oder kreiere ich ein manuelles Monster oder dass Informationspflichten multiple auftauchen, anstatt zu sagen, eine gewisse Information, die liefere ich einmal und nicht an verschiedenen Stellen oder unglaubliche Fragmentierung bei Genehmigungsverfahren, anstatt an einer Stelle ein Thema komplett abhandeln zu können. Da sind eine Menge Defizite.
So, jetzt haben wir hier zum Schluss einen Problemkreis aufgeworfen, wo wir leider keine schnelle Hoffnung auf Linderung haben, wenn ich mal die Einschätzungen aller drei zusammenfasse. Das war zum Glück jetzt nicht bei allen Themen so. Also ich meine, wir haben durchaus gesehen, dass in der Finanzwirtschaft ein paar Ansätze sind und die aktuell auch an und für sich ganz gut performen. Das ist bei den Unternehmen definitiv einiges zu tun, aber eben auch einige Handlungsmöglichkeiten gibt. Und auf staatlicher Ebene, na gut, da harren wir der Dinge und drücken einfach alle gemeinsam fest die Daumen. Ja, ich glaube, viel mehr als ein paar Denkanstöße konnten wir nicht geben, wollten wir auch nicht. Aber ich finde, das ist äußerst gut gelungen. Und dafür gehört euch dreien mein Dank. Lasst uns alle gemeinsam hoffen, dass Finanzwirtschaft, Politik und Unternehmen wenigstens ein paar eurer Anregungen beherzigen. Ich sage euch vielen Dank, allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com